NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kute und heute zu Gast ist die französische Journalistin und Schriftstellerin Pascal Hueck. Herzlich willkommen.
Hallo.
Pascal Hueck, Sie sind im Elsass in Straßburg geboren und aufgewachsen und sind dann zum Studium nach England gegangen, haben dort auch lange gelebt, haben Ihre ersten journalistischen Schritte in London bei der BBC gemacht und sind dann später für die französische Zeitung La Libération nach Bonn und dann nach Berlin gegangen. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Seither leben Sie in Deutschland. Wie hat sich Ihr Blick auf die beiden Länder oder vielleicht sogar alle drei Länder, denn europäisch war ja viel los in den letzten 30 Jahren, verändert über die Zeit?
Also es ist was Gewaltiges passiert in Deutschland erstmal. Ich kam nach Deutschland im Sommer 89. Als alle in der Redaktion prophezierten, das ist so langweilig, da passiert nie was, du wirst nur über dieses ewige Wirtschaftswunder schreiben. Und ich kam nach Bonn, das ist eine sehr schöne Stadt, aber zum Vergleich mit London, ich war noch sehr jung, das war natürlich nicht so reizend. Und dann nach 2 Wochen hat die Redaktion gesagt, du musst sofort nach Passau, die Ostdeutschen kommen. Und dann musst du nach Berlin, wer sind Bärbel Bollei, Jens Reisch, also was ist Neues Forum, was passiert in Ostdeutschland? Und das waren natürlich die schönsten Jahre meines Lebens. Ganz, ganz, ganz tolle Jahre. Und London war dagegen, das war das Ende der Thatcher-Jahren. Also ich habe die Thatcher-Jahre noch erlebt. Also Thatcher hat die englische Gesellschaft sehr, sehr umgeformt. Das dürfte ich noch erleben und danach wurde ein bisschen langweilig. Den Brexit habe ich nicht mehr gekriegt. Und ja, heute sind das 3 Länder, wo die rechte Extremisten, die Populisten sehr stark sind. Das hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen können, dass Frankreich vielleicht in einem Jahr kippt. Es ist wie ein Riesenalbtraum. Dass Deutschland, dieses Land, wo, also Deutschland hat sehr lange gebracht. Die AfD kam erst ins Parlament 2017. Ich habe immer gedacht, nein, Deutschland nicht mit dieser Vergangenheit. Und dann ist es doch passiert und die ist sehr stark und die kommt vielleicht im Herbst in einen Landtag, werden vielleicht ein erster AfD-Ministerpräsident. Und in England auch, diese große Demokratie, wo jetzt also die Regierung schwankt und ist in einer sehr Schieflage. Und dieses Brexit, was für mich ein Horror war.
Wenden wir den Blick, Pascal Hueck, auf ein anderes Themenfeld, will ich mal sagen. Denn Sie sind nicht nur Journalistin, Sie schreiben hier in Deutschland immer mal wieder für den Tagesspiegel, schreiben für Le Point seit 1995 bereits, Sie haben auch für den Spiegelartikel geschrieben, für die Taz, für Arte Filme gemacht. Es gibt aber daneben ein schriftstellerisches Werk. Und das begann erstmal mit Artikeln, Kolumnen, die als erstes rauskamen. Dann haben Sie 10 Jahre später Ihr erstes großes Buch geschrieben, Marthe und Mathilde. Das sind Ihre Großmütter. Das ist eine ganz besondere Geschichte, die, glaube ich, sehr viele Menschen sehr berührt hat. Das ist nicht nur so eine sehr deutsch-französische Geschichte, da sie im Elsass spielt und dann in ihrer Familie Deutsche und Franzosen und Belgier vorkommen, sondern es ist auch die Geschichte einer Freundschaft zweier Frauen, die gleich alt waren und nur wenige Wochen voneinander entfernt sogar gestorben sind. Und dann haben sie sich, glaube ich, auf diesem Pfad einfach ein bisschen weiter bewegt. Sie haben dann auch noch geschrieben über ihre Schulkameradinnen in dem Buch Mädchenschule, die sie nach vielen Jahren wieder getroffen haben, haben die Lebenslinien nachgezeichnet. Auf der anderen Seite ein Buch geschrieben über die Straße in Berlin, in der sie wohnen. Und da anhand von Geschichten auch Geschichte klar gemacht. Und jetzt ist ganz neu herausgekommen ein Buch über ihre Mutter. So voller Leben heißt es. Warum war für Sie die Zeit reif, ich sag mal, den Kreis noch enger zu schließen? Sie haben bei Ihren Großmüttern begonnen, dann kam die Schule. Und jetzt sind Sie mit Ihrer Mutter ganz im Kern der Familie.
Ja, weil meine Mutter eine sehr, für uns sehr traumatische Geschichte hatte. Sie war bipolar und sie hat sich das Leben genommen. Das sage ich im ersten Kapitel und dann ist gut, dann weiß man das. Und so eine schmerzvolle Geschichte, es musste erstmal ruhen, man musste Abstand, Distanz haben. Also man kann darüber nicht schreiben, wenn man so noch ganz roh ist. Und ich mag keine Enthüllungsbücher, ich mag nicht Bücher, wo Leute über ihr Inneres so zur Schau stellen. Ich hatte sehr, sehr große Scheu und ich habe das Buch ist jetzt gerade erschienen und die Premiere in Berlin und ich hatte bis zuletzt so richtige Albträume, mitten in der Nacht wach geworden. Was machst du da? Das kannst du nicht tun. Ich habe das sehr behutsam gemacht, hoffe ich. Also ich habe wirklich aufgepasst, nicht zu viel zu sagen, nicht alles zu erzählen. Und trotzdem finde ich, das ist ein wichtiger Buch. Erstmal, weil meine Mutter an eine bestimmte Generation gehört, Jahrgang 29. Sie ist zu früh geboren, um von dem Feminismus zu profitieren. Sie war eine kluge Frau, sie wollte was mit ihrem Leben machen und das war schwierig in dieser Zeit. Und zweitens, weil wir haben, glaube ich, wir Kinder und mein Vater sehr gelitten, dass psychische Krankheit so ein Tabu war. Also in die 60er, 70er Jahre war das absolut verschwiegen. Ja, hatte man Depressionen, war man verrückt. Also so. Und ich dachte, es ist immer noch ein Tabu. Also wenn Sie krank sind, Sie leiden unter Depressionen, dann müssen Sie zur Arbeit sagen, Sie werden krankgeschrieben, weil Sie, ich weiß nicht, Fußschmerzen haben.
Oder ein Burnout.
Ja, es gibt so ganz schöne, ja, man hüllt das in schöne Floskeln. Und ich dachte, ja, also ich kann das nicht perpetuieren. Es ist vielleicht wichtig, dass ich das erzähle und dass es aus diesem Schweigen rauskommt.
Pascal Uecke, wir sprechen über dieses Buch ausführlich in dieser Stunde und Sie haben uns auch Musik mitgebracht. Wir hören eine erste Musik von Jacques Brel, Les Bourgeois. Warum diese Musik?
Weil meine Mutter sehr links war. Also damals war es auch man hatte noch Ideologie, man war rechts oder links und meine Mutter war links, eine große Anhängerin der Parti Socialiste. Und sie war auch sehr gegen die Konsumgesellschaft. Das war der Anfang der Konsumgesellschaft, die 70er, 80er Jahre, als wir ja plötzlich kamen ganz viele Gadgets und Objekte zu Hause. Und sie fand das ganz schrecklich. Und auf dem Weg zu meiner Großmutter, wo wir sehr üppig mit vielen Geschenken Weihnachten gefeiert hatten, hat meine Mutter immer dieses Lied von Jacques Brel gesungen im Auto ganz laut. Und Jacques Brel sagt, die Bürger, die Bourgeois sind wie Schweine, je reicher sie werden, je fetter die werden. Aber sie hat aufgehört, als wir bei meiner Großmutter, die eine sehr liebe Frau war, weil sie wollte für diese alte Dame nicht das Fest verderben. Also da war sie sehr, aber im Auto dürfen wir das hören. Und es ist ein tolles Lied.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
NDR Kultur à la carte, heute mit der Journalistin und Autorin Pascale Hugues. Und das war Jacques Brel mit dem Lied Les Bourgeois, komponiert von Jean Corti. Und Pascale Hugues, wir sprechen über ihr ganz frisch erschienenes Buch So voller Leben, in dem sie das Leben ihrer Mutter nachzeichnen einerseits, aber andererseits auch ihre eigenen Gefühle und Erinnerungen als Kind mit einer Mutter, die immer wieder verschwindet. Und zwar nicht nur, indem sie sich herauszieht aus dem Trubel, sondern indem sie faktisch immer wieder weg ist. Sie hat Aufenthalte in Kliniken, sie versucht, die manische Depression, bipolar, sagt man heute, irgendwie in den Griff zu bekommen. Denn, und das geht aus, glaube ich, vielen Briefen hervor, vielen Unterlagen, die sie recherchiert haben, es war ihrer Mutter ganz, ganz wichtig, eine gute Mutter zu sein. Und sie hat es immer wieder versucht. Und das ist so im Rückblick auch so anrührend zu lesen. Und ich fand, was Sie eben gesagt haben, auch sehr treffend. Es ist eine ganz liebevolle und zarte Annäherung an diese Frau. Sie schreiben auch an einer Stelle, ich will nicht deinen inneren Garten betreten. So nanntest du dein Innerstes, das du so schlecht vor dieser schamlosen Krankheit beschützen konntest. Wie blicken Sie heute? Und Sie haben es vorhin erwähnt, die Premiere des Buches war schon, Sie haben das erste Mal daraus gelesen, mit Ihren Erfahrungen auch des Schreibens auf diese Zeit als Kind. Hat das was verändert in der Perspektive?
Also ich glaube, man ist damals, erstmal waren die Erwachsenen, mein Vater, die Großeltern, völlig überfordert. Was macht man? Man wusste nicht, was es ist. Man war viel weniger informiert als heute. Dann war das auch etwas, was man schwieg. Es gab wenig Medikamente. Die Moleküle waren noch nicht so entwickelt wie heute. Es gab keine psychologische Betreuung für die Familie. Wenig psychologische Betreuung für die Person. Keine Selbsthilfegruppe. Das alles gab es nicht. Man war sehr, sehr allein. Und wir Kinder hatten Glück, dass damals die Großfamilie oder die funktionierte. Also wir hatten sehr solide Großeltern. Eine Großmutter, die Mutter meines Vaters, die macht, also wer Macht und Mathilde gelesen hat, wird sie erkennen. So eine kleine, zupackende, optimistische, warme, elsässische Großmutter. Und die war Witwe, die hatte nichts zu tun. Ihr Lebensinhalt war die Enkelkinder und sie kam sofort nach Straßburg und hat auf uns aufgepasst. Das war unser großes Glück. Es gab eine Kontinuität. Und ich glaube, damals hat man den Kindern, was hätte man sagen können? Das hat mein Vater mir damals erzählt. Was hätte ich ein 5- und ein 7-jähriges Kind erzählen können? Und man hat dann Lügen erfunden, wunderschöne Lügen. Maman ist in Urlaub, Maman ist in der Sonne, Maman ist zu ihrer Schwester gefahren. So schützende Lügen, um uns zu schonen. Und das war mit guten Absichten gemacht. Nur heute würde man das ganz anders machen. Erstmal würde es so ein System um die Kinder, also man würde sprechen mit denen. Und dann würde man wahrscheinlich etwas so nah an der Wahrheit sagen. Also sie ist krank in der Seele oder so nah, aber dass die Kinder das noch verkraften können. Und das wäre wahrscheinlich viel besser. Aber das war eine andere Zeit.
Sie haben das Buch Ihrem Bruder gewidmet. Warum?
Oh, also mein Bruder sagte zum Anfang, der wohnt in Frankreich, der wird diese Sendung nie hören, aber der sagt, selbst auf Japanisch würde ich nicht gern, dass die Geschichte unserer Mutter erzählt wird. Und dann hat er noch gesagt, ja, aber du sprichst nicht über Mamas Krankheit. Und wir haben viel darüber gesprochen, aber er hat das nicht verarbeitet wie ich. Es ist noch sehr, sehr roh bei ihm. Und dann habe ich lange gedacht, aber es war klar, wem sonst? Ich habe einen Bruder. Er ist der Einzige, der diese Geschichte mit mir teilt. Und es war klar, und als ich ihm die Widmung gezeigt habe, war er sehr gerührt. Also ich glaube, der war sehr froh.
Pascale Hugues, wir hören eine nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar das Lied Nathalie, gesungen von Gilbert Bécaud. Warum dieser Titel?
Weil meine Mutter eine große Affinität zu den Ostländern und zu Russland. Und ich hatte gedacht, meine Mutter hat ganz oft die Chore der Rote Armee gehört. Und ich habe gesagt, nee, also das geht heute nicht auf dem Radio, auf gar keinen Fall. Ja? Aber Nathalie ist ein Wunder, jeder Franzose kennt Nathalie, ein wunderbares Lied. Das ist die Geschichte, ein Franzose, der geht nach Moskau und er kriegt eine Übersetzerin und die heißt Nathalie. Und da entwickelt sich eine schöne Liebesgeschichte und die gehen in Cafés und trinken Schokolade beim Café Pushkin und gehen über die Straßen und in Clubs, wo sie Jazz hören. Und dann wird die Musik ganz, ganz viel langsamer und dann enden sie in Nathalies Schlafzimmer. Und das ist natürlich eine wunderschöne Liebesgeschichte.
avant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Oui, la place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et moi, je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chaud chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tous savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Adieu le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin, loin déjà, que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie. Allez, allez, ouais, fort, fort, ouais,
die Schriftstellerin und Journalistin Pascale Hugues ist zu Gast in NDR Kultur à la carte. Wir hörten Nathalie von Gilbert Bécaud, Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Pascale Hugues. Und wir sprechen über Ihr vor kurzem erschienenes Buch im Rowohlt Verlag, So voller Leben. Es geht um Ihre Mutter, die, wie Sie eben schon erzählt haben, an einer sogenannten bipolaren Störung, sagt man, litt. Und das war damals in den 50er, 60er, 70er Jahren einfach wenig bekannt. Es gab kaum Mittel dagegen. Und so verschwand ihre Mutter immer wieder zeitweise, ist dann in der Klinik gewesen und kam dann wieder und hatte ihre Hochphasen. Und wie Sie diese Hochphasen beschreiben, das hört sich an wie eine Kirmes, wie ein wilder Rausch. Sie war für alle da, sie hat alles versucht, könnte man interpretieren, wieder nachzuholen, was sie nicht geschafft hatte, weil sie nicht da war. Sie war für ihre Kinder da, sie ist mit ihnen und ihrem Bruder schwimmen gegangen, sie hat die Kinder all ihrer Freundinnen gehütet, sie war für alles und jeden da und hat alles versucht, richtig zu machen. Das heißt, sie hat sich auch ein bisschen erschöpft, könnte man das sagen. Und Sie sagen gleichzeitig, Sie waren immer ein bisschen misstrauisch. Und irgendwann haben Sie sich entspannt und das genossen, diese Zeit.
Ja, also meine Mutter hatte Glück, sie hatte nicht diese, die manische Phase war sehr, sehr mild bei ihr. Sie war nur ein bisschen exaltiert. Aber ich glaube, was Sie beschreiben, war nicht eine manische Phase, das war ihr Temperament. Sie hat sich nur gekümmert, sie war eine sehr gute, fröhliche Mutter auch. Mhm. Und ich wehre mich dagegen, dass man dieses Buch als etwas Trauriges und über psychische Krankheit, und es ist es natürlich, aber es heißt So voller Leben. Mhm. Und meine Mutter hat uns gegeben, was, glaube ich, im Nachhinein, jetzt als erwachsene Frau, die auch Kinder hat, das Wichtigste von einer Mutter. Und das ist dieses Lust am Leben. Und davon hatte sie sehr viel. Und sie hatte auch ganz, ganz lange Phasen, wo sie sehr stabil war. Also es war Gott sei Dank nicht so, lange nicht so tragisch. Am Ende ihres Lebens war es viel, viel schlimmer. Sie war sehr kommunikativ. Sie hatte Lust mit anderen Leuten. Als sie gestorben ist, war die Halle, wo wir gefeiert hat, riesenvoll. Da haben die Leute gestanden. Sie war sehr beliebt, weil sie so, ja, Menschen, sie mochte Menschen. Es gab immer viele Leute zu Hause zum Essen und das ist schön.
Sie war interessiert an den Geschichten anderer, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie von ihr mitgenommen haben, vielleicht geerbt haben.
Oh ja, sehr. Also ich kann stundenlang zuhören. Stundenlang. Ich freue mich immer, wenn ich ein neues Buch anfange. Mehrere Bücher musste ich stundenlang mit Leuten sitzen und zuhören. Ja, das habe ich wahrscheinlich von ihr.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, wenn man Ihnen einen Gefallen tun möchte, jetzt in meinen Worten, dann setzt man Sie einfach in ein Café an einem schönen Platz und lässt Sie den ganzen Tag Leute beobachten. Und ich glaube, im gleichen Interview haben Sie auch erzählt, dass in Ihrer Familie immer Geschichten erzählt wurden. Sie haben Ihre Großmütter beispielsweise beide immer wieder befragt, wie das früher war. Das heißt, das ist etwas, was von klein auf vielleicht in Ihnen gewachsen ist, diese Freude an menschlichen Lebenslinien.
Ja, und es gab, wissen Sie, damals hat man 4 Stunden am, jeden Sonntag 4 Stunden am Tisch gesessen mit der Familie. Es gab diese riesen Speisen. Und der Großvater hat erstmal seinen Krieg, also das Erste Weltkrieg erzählt. Und dann haben die Großmüttern erzählt von ihrer Kindheit. Und dann haben die Eltern erzählt. Also, und bis das Dessert, dann sind die Eltern im Wohnzimmer zum Kaffee trinken und wir dürfen dann spielen. Aber so kriegt man die Geschichten mit und immer wiederholt. Deswegen könnte ich schreiben. Und auch, ich habe auch sehr viel gefragt. Es gab in der Küche meiner Großmutter einen Hocker, da habe ich mich hingesetzt und dann habe ich gesagt, raconte encore, erzähl weiter.
Sie sagen auch, dass Sie wahrscheinlich die Einzige sind in der Familie, die noch bei den alten Fotoalben weiß, wer ist und welche Geschichten sich dahinter verbergen.
Ja, und das ist, es gibt immer einen Chronist. In jeder Familie gibt es einen Chronist und das war ich.
Pascal Hueck, wir hören eine nächste Musik, einen Titel, den Ihre Mutter auch sehr mochte. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, und zwar, für mich soll's rote Rosen regnen. Und Sie sagen auch, dass Sie dieses Lied erstmal falsch eingeschätzt hatten, bis Sie den Text genau kannten.
Also meine Mutter war, das ist die Geschichte der Elsass, sie ist Französin geboren, in der französischen Schule gegangen, dann 1940 annexieren die Deutschen das Elsass und sie wird in der deutsche Schule geschickt und sie darf auch der Straße kein Französisch mehr sprechen und sie studiert deutsche Literatur und dann 1945 ist das Elsass wieder französisch und alles andersrum und meine Mutter liebte dieses Land und sie liebte Hildegard Knef. Diesen Namen habe ich so oft gehört und sie hörte auch diese Musik ganz laut, was ganz anders war als, viel pathetischer als französische Chanson. Es hat nicht dieses Spielerische, es ist so, und ich dachte, oh Gott, dieses Lied, das ist so, also rote Rosenregen, das ist so kitschig und das ist was blöd, sentimental. Bis ich das gehört habe und diesen sehr schönen Dokumentarfilm, der jetzt gerade rausgekommen ist, über Hildegard Knef, und dann habe ich gemerkt, nein, das ist ein emanzipatorisches Lied oder ein wahnsinniges Lied, weil so viel kann man sich auch nicht wünschen, aber es ist ein sehr starkes Lied. Und ich glaube, meine Mutter hat da was gelesen, was sie gern hätte, sich befreien auf diese sehr einengende Frauenrolle in den 70er Jahren. Also es war schwer für Frauen, die was im Kopf, die was mit ihrem Leben machen wollten. Und Hildegard Knef war die Inkarnation dafür.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich sollt rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten Hildegard Knef mit Für mich soll es rote Rosen regnen von Hans Hammerschmidt, gewünscht von Pascal Hueck, die in dieser Stunde zu Gast ist. Und wir sprechen über ihr neues Buch, Pascal Hueck. Sie beschreiben das Leben ihrer Mutter. Und Sie haben es eben schon angerissen. Es war ein Leben zwischen mehreren Welten tatsächlich. Denn ihre Mutter ist im Elsass geboren und aufgewachsen. Das heißt, erst war sie französisch, ist auf die französische Schule gegangen. Deutsch war verpönt. Dann kamen die Deutschen. Dann durfte sie kein Französisch mehr sprechen. Am Ende ging es wieder zurück. Und sie hatte, das beschreiben Sie, tatsächlich so ein Mischmasch an Sprachen zur Verfügung. Ihre Mutter hat es, glaube ich, wenn ich das richtig gerechnet habe, gar nicht mehr mitgekriegt, dass sie nach Deutschland gegangen sind,
Nein.
oder? Aber ihre Großmütter haben das mitbekommen. Wie fanden die das?
Ach, also die Mutter von meiner Mutter, die halb Deutsch, halb Belgierin war, war entzückt. Sie war so glücklich. Besonders, weil sie eine Schwester hatte, meine Großtante, die Spartakistin war in Berlin. Die ist in die 20er Jahren nach Berlin Adlershof, da war sie Lehrerin und sie war bei der Beerdigung von Rosa Luxemburg, sie war eine ganz engagierte Reform, also für die Reformschule. Und sie ist leider an der, als ich spanische Grippe oder Tuberkulose in Berlin gestorben. Und das war für meine Großmutter, diese beliebte große Schwester, so ein Schmerz. Und als die Enkelin, ich war sehr nah zu meiner Großmutter, nach Berlin ging, sie sagte, sie hat ein wunderschönes Brief, sie schrieb jede Woche einen Brief und einen Brief, wo sie sagt, das ist wie ein Geschenk für mich, dass du jetzt auf die Spuren meiner Schwester nach Berlin gehst. Und ich glaube, für meine Mutter wäre das ganz, ganz wunderbar. Und besonders ein deutscher Schwiegersohn und französische deutsche Kinder. Ich habe zwei Kinder, die sind perfekt bilingual, absolut bikulturell. Das wäre sie wäre. Meine Großmutter sagte damals, als die Kinder geboren wurde, ich bin nicht die einzige Deutsche in der Familie. Weil dann muss man sich vorstellen, 1918 und 1945 Deutsche im Elsass zu sein, war sehr hart. Mhm. Und das war wie mehr als eine Wiedergutmachung, so ein Weg zu sagen, ach, jetzt muss ich mich nicht mehr verstecken. Es gibt anderen und es ist jetzt okay. Am Gegenteil, es ist jetzt ein Vorteil.
Sie beschreiben in dem Buch eine Phase im Leben Ihrer Mutter, die so ein bisschen rausfällt aus diesem, ich würde sagen, Lebenslauf, wo man sagt, okay, irgendwann geheiratet, Kinder bekommen, Hausfrau, auch gearbeitet hat sie immer wieder, vielleicht nicht so viel, wie sie gewollt hätte. Und dann lernt sie eine Deutsche kennen und wohnt eine Zeit lang bei der im Wendland, in so einem, ich würde sagen, Ökodorf, ist in einer ganz anderen Welt und scheint unglaublich bei sich angekommen zu sein. Das war, als sie und ihr Bruder schon ausgezogen waren.
Ja, als die Kinder aus dem Haus waren, hat sie eine Sommeruniversität in Heidelberg gemacht, in deutsche Literatur. Und da hat sie Thomas Mann gelesen, nur Birschermüsli gegessen. Und die war, und da traf sie eine junge Ärztin, Rita, die schwanger war. Und sie hat gesagt, wenn du ins Wendland kommst, in unsere Landkommune, dann kannst du bei uns wohnen und jeden Tag gibst du mir ein bisschen Französisch Unterricht. Und das hat meine Mutter gemacht. Sie war immer sehr elegant. Sie ist mit ihrer kleinen Tailleur, also ihr Kostümchen, ins Wendland gegangen, diese Landkommune. Und ich glaube, es hat sie befreit von dieses Leben. Ja, also es war eng für Frauen, zwei Kinder. Die französische Frauen haben zweimal am Tag warm gekocht. Als ich nach Deutschland kam und man hat mir gesagt, ja, abends essen wir kalt. Ich habe gesagt, was ist das, kalt, warm? Wir essen immer warm, ja, und drei Gänge. Und wenn es nur Obst zum Dessert gab, haben wir uns beklagt. Also das war Sklaverei, ja. Und da ist sie in einen Ort, wo die Leute rennen nackt im Garten. Und dann hat sie auch gegen das Endlager Gorleben demonstriert. Und das war auch, sie war sehr, habe ich schon gesagt, sehr links und sehr engagiert und wollte die Welt verändern. Und da, diese Leute wollen auch die Welt verändern. Und plötzlich trifft sie alter Ego. Und ich glaube, das war kurz vor ihrem Tod und wahrscheinlich eine der glücklichsten Zeiten in ihrem Leben. Und sie vereint Deutschland und Frankreich wieder. Sie entdeckt wieder die deutsche Seite, ihre deutsche Seite und darf das ausleben.
Pascal Hugues, wir hören eine weitere Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar Yvette Guilbert mit Madame Arthur. Und Yvette ist der erste Name Ihrer Mutter.
Ja, meine Großeltern haben das französischste, es ist ein Name, die es gibt, es ist fast eine Karikatur, Yvette, ja. Und als die Deutschen zurückkamen, wie man sagt, ils sont revenus, in 1940, sagt Hitler und der Gauleiter Wagner ins Elsass, sagt, ja, jetzt müsste diese Region germanisiert werden und alle Vornamen werden in deutsche Vornamen geändert. Und ich habe noch das Papier mit der Hakenkreuz, Namenänderung, und meine Mutter wird Maria Magdalena genannt. Also Yvette, ganz leicht französisch, frivol, und dann diese schwere Maria Magdalena. Und dieses Lied, was wir jetzt hören werden von Yvette Guilbert, sie war eine Chansonnière, die sehr geliebt war, von Toulouse-Lautrec hat sie porträtiert. Und es sind so typische Französisch, ganz frivol, über die Liebe, über das Flirten, und das Lied heißt Madame Arthur. Die Stimme ist heutzutage gewöhnungsbedürftig, die ist sehr hoch, aber es ist ein ganz spielerisches Lied. Und das passt auch zu meiner Mutter. Ich sage immer, diese beiden Namen haben vielleicht auch was beschreiben oder spiegeln auch ihre Krankheit. Ja, ganz leicht auf eine Seite, ganz schwer auf die andere.
Madame Arthur, par Yvette Guilbert. Madame Arthur est une femme et qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, et ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière, sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme et qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse avec son chat, son chat, son chat, son charme sans égal. Par ses mouvements, sa cadence, elle était la reine du bal. Le cavalier, lui faisant face, devenait tout rouge d'émoi. Quand levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand, si grand, si grand, si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, ce qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Yvette Gilbert mit Madame Arthur. Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit der elsässischen Journalistin und Schriftstellerin Pascale Hugues. Wir haben eben Pascale Hugues schon begonnen, darüber zu sprechen, wie stark ihre Mutter, deren Leben sie nachzeichnen in ihrem neuen Buch, zwischen Welten, kann man fast sagen, zerrissen war. Und das zeigt sich im Kleinen und im Großen. Und ich möchte Sie bitten, uns ein kleines Stückchen aus dem Buch vorzulesen, in dem es genau um diese Zerrissenheit geht.
Ja, ich hatte das Gefühl, das Leben meiner Mutter spiegelt ihre Krankheit. Ja, und ich sehe ein Tauziehen. Zwei Mannschaften zerren mit aller Kraft in entgegengesetzte Richtungen. In der Mitte wird das Tau von einem Tuch zusammengehalten. Meine Mutter ist dieses Tuch. Sie war immer zwischen zwei Extremen hin und her gerissen. Zwei Arten, sich durch das mütterliche Becken zu zwängen, mit dem Steiß oder dem Kopf zuerst. Zwei Geschlechtern, dem Junge, den sich ihre Eltern gewünscht hatten, und dem braven Mädchen, das sie bekamen. Der Katholikin und der Protestantin, der strahlenden Yvette und der düsteren Maria Magdalena, dem Französischen und dem Deutschen, de Vigny und Schiller, ihrer rechten und ihren linken Hand, der rechten und der linken Gerinnshälfte. Verhindert ist ein Adjektiv, das sich auf ihr ganzes Leben anwenden lässt. Es ist eine Konstante. Von Anfang an schwankt ihr Leben zwischen zwei Polen, bipolar. Das alles ist sicher nur Zufall, aber weil ich es unbedingt verstehen möchte, finde ich überall Erklärungen. Ich habe gelesen, dass verhinderte Linkshändler somatisieren, dass sie wegen der asymmetrischen Organisation des Gehirns eher zu bestimmten psychischen Krankheiten neigen. Ich habe gelesen, dass zweisprachige Kinder seelisch weniger stabil sind als die, die als Babys nur eine Sprache gehört haben. Kinder brauchen Beständigkeit. Meine Diagnose sind an den Haaren herbeigezogen, ich weiß.
Pascale Hugues, vielen Dank. Das war ein kleiner Ausschnitt aus So voller Leben, dem Buch, was Sie über Ihre Mutter geschrieben haben. Diese Linkshändigkeit, die abtrainiert wurde, ich glaube, das ist etwas, was vielen Frauen und auch Männern aus der Generation passiert ist. Meinen Sie wirklich, das hatte auch Auswirkungen auf den Alltag? Oder ist das einfach die Suche der Tochter nach Erklärungen?
Ich glaube eher das Zweite. Ich habe wenig darüber gelesen, kann sein, aber es ist schon so gewaltig. Ich habe einen Sohn, der Linkshändler ist und das war kein Problem. Es gibt sogar Scheren jetzt für Linkshändler und er schreibt, aber dass damals der linke Arm hinter im Rücken so festgemacht hat und man hat gezwungen, also probieren Sie mal, bin Rechtshänder, mit den linken Hand kann ich nichts schreiben. Das war wahnsinnig, aber auch was alles assoziiert war mit Link, die linke Hand ist die böse Hand. Ja, es ist die Hand des Teufels. Also es ist ganz viele Assoziationen, die wirklich für ein Kind erschreckend sind und heute so ein Skandal sind. Also es ist doch egal, mit welcher Hand man schreibt.
Ja. Hat sich denn durch die Recherche für Sie und auch dadurch, dass Sie der Abwesenheit der Mutter und der unterschiedlichen Stimmung irgendwann einen Namen geben konnten, sowas wie Erleichterung eingestellt?
Ja, ich habe zwei kleine Sachbücher gelesen über die Krankheit. Also dieses Buch ist kein Sachbuch, es ist eine literarische Erzählung oder eine Erzählung, würde ich sagen. Was mich sehr geholfen hat, ist, und das ist mir sehr wichtig, zu sehen und zu spüren oder wieder zu erleben, also die gute Mutter wieder zu finden. Ja? Und diese Erinnerung, es gibt die Erinnerung mit der Krankheit und es war sehr hart, auch sie leiden zu sehen und nichts machen zu können. Aber es gibt auch die Erinnerung an eine sehr moderne Frau, eine kluge Frau, eine Frau, für das Abtreibungsrecht gekämpft hat, die ja auch allein bricht und ins Wendland geht und weltoffen. Und das war mir sehr wichtig und das hat mir sehr, nicht versöhnt, aber es hat mich so gefreut, diese Seite wiederzusehen. Weil wenn jemand krank ist, dann sieht man nur die Krankheit und man vergisst ein bisschen die andere Seite. Und die andere Seite war sehr da und das war sehr, hat gut getan.
Pascal Hueck, wir hören einen weiteren Titel, den Sie uns für diese Stunde mitgebracht haben, und zwar von Barbara, das Lied Regard. Was hat's damit auf sich?
Oh, das war der Heldentag, der große Tag in dem Leben meiner Mutter und in dem Leben von vielen, vielen Franzosen. Das war 10. Mai 1981, François Mitterrand wird Präsident. Und das ist für die ganze Linke in Frankreich, die so lange gewartet haben und gekämpft haben, dass endlich ein linken Präsident, ein sozialistischer Präsident an die Macht kommt, so ein Befreiungsschlag. Ganz Frankreich ist auf die Straße, die Leute steigen im Auto, die hupen und meine Mutter ist an ihrem Fenster und sie hat die Fenster groß geöffnet und ruft mich an, ich bin in London, ruft mich an und sagt, guck mal, der ist gewählt worden, hör mal, und sie macht den Hörer auf der Straße. Man hat auch geglaubt, jetzt wird sich alles ändern. Und das ist das Lied von Barbara, die sie genau für diese, also die ganze Schriftsteller, Sänger, Schauspieler, die ganze Kulturleute waren natürlich für Mitterrand. Und man dachte wirklich, dass die Welt sich völlig verändert wird. Das ist eine neue Ära, wir sind angekommen. Ja, und das beschreibt das Lied von Barbara.
Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, tintamarre et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé, que sur les murs bétonnés, poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Regarde, planté dans la grisaille, par-delà les murailles, c'est la fête retrouvée. Ce soir, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, au ciel de notre histoire, une rose à nos mémoires, dessine le mot espoir.
NDR Kultur à la carte. Das war Barbara mit dem Titel Regard und mitgebracht hat uns diese Musik die Journalistin und Schriftstellerin Pascale Hugues. Und wir sprechen über ihren Blick auf die eigene Mutter, aber auch den Blick auf eine Zeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Buch auch zu erwähnen. So voller Leben heißt es, dass das ist in allen Büchern, die Sie bisher geschrieben haben, tatsächlich immer ein zweiter Erzählstrang, kann man sagen, dass es immer Bilder und Abbilder der Zeit sind, in der Menschen leben. Auf der anderen Seite hat Ihre Mutter eine ganz schillernde Schwester, Ihre Tante Ariane. Diese Schwester ist ganz früh von zu Hause abgehauen und hat sich verliebt und ist nach Paris gegangen und hat ein ganz anderes Leben geführt. Und Sie sagen an einer Stelle auch, dass das nochmal ein ganzer Roman wäre, über diese Frau zu schreiben. Es ist auch so spannend, weil man auch sieht, es gibt Lebensgeschichten, die nebeneinander fast verlaufen und die ganz unterschiedlich sind.
Ja, also meine Mutter war die Brave, die Kluge, die hat studiert, die hat Abitur und dann studiert. Und Ariane, meine Tante, ist weggerannt aus diesem Kleinstadt Colmar, die sie ganz spießig fand, und die ist nach Paris und hat viele Liebhaber gehabt. Und das war auch der Zeitgeist, ja. Also die Heldinnen damals, gerade ist Brigitte Bardot gestorben. Und Brigitte Bardot verkörperte die sexuelle Befreiung und Mariage Piège à con, Ehe Idiotenfalle, sagte man damals, skandierte man damals auf die Straßen, ja. Und also meine Mutter liebte Simone Signoret oder Jeanne Moreau, natürlich Simone de Beauvoir, also das Frauen müssen finanziell unabhängig sein und Frauen dürfen ein eigenes Leben. Und das war der Zeitgeist und meine Tante hat das gelebt.
Sie schreiben in dem Buch, dass Sie gerne mit Ihrer Tante mehr noch über die Mutter gesprochen hätten, dann aber beim Besuch festgestellt haben, dass sie leider schon schwerer an Alzheimer erkrankt ist, als Sie das vorher gesehen haben. Sie konnten mit Ihrem Vater nicht über Ihre Mutter sprechen, mit der Tante nicht. Das heißt, Sie haben vor allem Geschriebenes studiert, Sie haben Briefe studiert. Aber, und das finde ich auch so schön an dem Buch, es gibt für Sie immer eine Grenze. Das ist das mit dem Garten, was ich am Anfang zitiert habe. Steht irgendwann im Raum, ob Ihre Mutter vielleicht mal einen Liebhaber hatte oder nicht. Aber Sie sagen, nein, das erzähle ich jetzt nicht.
Ja, also ich glaube, Jean-Paul Sartre hat geschrieben, man kann eintreten in den Toten, weil sie war tot, als ich geschrieben habe, wie in eine Mühle. Man darf alles tun, alle Türe öffnen, alle Schubladen durchwühlen, alle Briefe, alles zur Schau stellen, die Krankenakten suchen und alles dokumentiert so da. Also das geht nicht, oder die Ehe meiner Eltern. Und ich dachte, nein, das auf gar keinen Fall. Also ich muss sie respektieren und eine bestimmte Intimität. Ich war da sehr besorgt, dass ich zu viel erzähle. Ich musste sie schützen. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Absolut. Pascale Hugues, wir hören eine letzte Musik in dieser Stunde. Und zwar hören wir Léo Ferré mit L'Homme.
Oh, den liebe ich. Also Léo Ferré war ein Anarchist. Der hatte eine Zahnlücke vorne, ganz lange, gruselige Haare, grau und eine Glatze. Und er singt so ganz starke Lieder, die Anarchist sind. Und dieses Lied heißt L'Homme. Und es ist absolut wunderbar. Das ist von einem Mann geschrieben, eine Satire über den Mann, der so sich alle Rechte nimmt. Und es ist ein Lied, ein ganz kluger und sehr schöner Lied über den Macho, der richtige, der harte Macho.
Wow. Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings déjà voûtés par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dame avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon.
C'est l'homme.
Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle.
C'est l'homme.
Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne.
C'est l'homme.
Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge.
C'est l'homme.
Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette.
C'est l'homme.
L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges, qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme.
NDR Kultur à la carte. L'homme war das von Leo Ferré und Pascal Hueck. Die Schriftstellerin und Journalistin, die heute zu Gast ist, hat sich diese Musik gewünscht. Pascal Hueck, wir nähern uns leider schon dem Ende der Sendung und wir sprechen über ihr wunderbares Buch So voller Leben, das das Leben ihrer Mutter nachzeichnet. Ich habe in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie meinten, seit Sie über das Thema geschrieben haben, sind Sie oft von Freunden und Bekannten auch angesprochen worden, die gesagt haben, ach ja, in meiner Familie gab es Depressionen, gab es andere psychische Erkrankungen. Das heißt, Sie haben wieder mal ein Thema in einem Buch verarbeitet, was ganz viele Leute was angeht.
Und das hatte ich nicht erwartet, weil wir waren so allein mit dieser Krankheit und man hat sich auch ziemlich geschämt, ja, besonders als Teenager, oh mein Gott, also ich habe niemals erzählt, dass ich meine Mutter in der Psychiatrie besuche. Und es hat mich immer, ich dachte immer, es gibt perfekte Familien, wo es kein Drama gibt, ja, Pustekuchen. Ja. Und als ich anfing zu erzählen über dieses Buch, fast jede zweite Person sagt ja, oh Gott, meine Mutter auch oder ich hatte eine schwere Depression oder mein Bruder. Und es ist so präsent und es gibt so viele Leute, die daran leiden und ich fühle mich weniger allein. Wie meine Eltern sich weniger allein gefühlt hatten, weil mein Vater, der sehr viel Humor hatte, der ist auf die Jagd gegangen und hat für meine Mutter, die sehr gern gelesen hat, so große Schriftsteller, die an Depressionen gelitten haben. Also sie kam einen Tag und hat seine Beute an die Füße meiner Mutter, also Hemingway und Sylvia Plath und Virginia Woolf, aber der hat nie erzählt, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Der wollte sie nicht auf schlechte Ideen kommen lassen, ja. Aber das war auch ein Zeichen, diese Hilflosigkeit, dass man sucht nach anderen Leuten. Und heute sind das, ich brauche keine große Schriftsteller, ich kann meine Nachbarin fragen und sie kennt jemand oder hat selbst, das gehört zum menschlichen Leben.
Pascal Hueck, ich fand den Satz gerade sehr schön, es gibt keine Musterfamilien, in denen alles gut ist. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen als einen von vielen Gedanken aus dieser Stunde, die leider zu Ende ist. Wir sind am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für das Buch.
Merci beaucoup. Vielen Dank.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit der französischen Schriftstellerin und Journalistin Pascal Hugues. Ihr neuer Roman So voller Leben ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und am 14. April liest Pascal Hugues aus dem Buch im Hamburger Literaturhaus. Nachhören können Sie dieses Gespräch unter ndr.de/kultur oder bei ARD Sounds. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.